Also wenn du in schwierigen Lagen oder Situationen bist, dann denke daran, was wir gerade gesungen haben. Jesus ist immer noch größer und es gibt keinen größeren Herrn als Jesus. Und es gibt keine größere Macht als seine Macht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das sagt er zu uns. Und wenn wir seinen Auftrag ausführen, dann sagt er auch, und sieh, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Das hat er uns versprochen. Und deswegen können wir auch ihm dienen und für ihn da sein, wo er uns hingestellt hat. Lasst uns heute im ersten Buch Mose fortfahren. Und zwar kommen wir heute im ersten Buch Mose in Kapitel 3. Wir kommen ja aus der letzten Predigt aus dem Garten Eden heraus. Das heißt, wir gehen heute wieder in den Garten Eden hinein. Eine wunderbare Sache. Und wie uns da auch Gottes Größe und Liebe begegnet in diesem Garten Eden, das ist etwas Gewaltiges. Lasst uns hier in Kapitel 3 zunächst die ersten 7 Verse lesen. Hier heißt es in Vers 1, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zum Weibe, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht essen von jedem Baum im Garten? Da sprach das Weib zur Schlange, wir essen von der Frucht der Bäume im Garten, aber von der Frucht des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet sicherlich nicht sterben, sondern Gott weiß, welchen Tage ihr davon essen werdet, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Als nun das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte, da nahm sie von dessen Frucht und aß und gab zugleich auch ihrem Mann davon und er aß. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie banden Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Unser heutiges Predigtthema, das heißt, sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. Manches Mal hört man von verschiedenen Leuten, wenn ich das nur gewusst hätte. Wenn ich das nur gewusst hätte. Kennt ihr das auch aus eurem Leben? Dass man manche Dinge im Leben gerne wieder rückgängig machen würde. Wenn man die Erfahrung doch nur schon vorher gemacht hätte. Man würde gerne wieder Geschehenes ungeschehen machen oder manche Entscheidung anders treffen, als wie man sie ursprünglich getroffen hat. Der eine sagt, wenn ich das nur gewusst hätte, dass ich gestraft werde, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, dann hätte ich es nicht getan. Ein anderer sagt, wenn ich das nur vorher gewusst hätte, dass man durch das Ausleben sexueller Beziehungen AIDS bekommen kann, dann hätte ich mich natürlich nicht damit eingelassen. Wieder ein anderer sagt, wenn ich es nur vorher gewusst hätte, dass Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit geahndet wird, oh, dann hätte ich meine Steuern bezahlt. Vieles könnte man an der Stelle aufzählen. Vielleicht auch das Kind, das die Finger auf der Herdplatte verbrannt hatte. Auch das hat hinterher gesagt, wenn ich das nur gewusst hätte. Wenn ich nur gewusst hätte, wie das wehtut, wie schädlich das ist und wie weh das tut, dann hätte ich meine Finger niemals auf die Herdplatte gehalten. Liebe Geschwister, es gibt so viele Dinge, die man im Leben falsch machen kann. Bei manchen Dingen, da kann man es eigentlich sofort sagen, wie es laufen wird. Doch bei manchen Dingen, da kann man es auch nicht direkt im Voraus wissen. Man kann es wissen, dass es einem zum Schaden wird oder gar sträflich ist in vielen Fällen. Manches Mal wird man aber erst vernünftig oder weise, wenn man negative Erfahrungen gemacht hat, beziehungsweise wenn man mal die Finger verbrannt hat. Frage: Kann man es nicht wissen, dass man vom Gesetzgeber bestraft wird, wenn man die Gesetze übertritt? Kann man das nicht wissen? Oh doch, das weiß eigentlich jeder Autofahrer, wenn wir an den Straßenverkehr denken. Das weiß auch jeder Steuerzahler. Oder kann man es nicht wissen, dass man bei unmoralischem Verhalten oder bei Süchten seine Gesundheit und auch die Gemeinschaft im persönlichen Umfeld ruiniert? Oh doch, das ist auch allgemein bekannt. Hinterher, wenn man den Schaden hat, dann sagt man, hätte ich es doch noch nicht getan. Hätte ich mich doch nicht eingelassen mit dieser Sache. Warum war ich nur so dumm? Oder vielleicht, warum war ich über Jahre so dumm? Das trifft auch dem Spruch zu, den man in der Welt manches Mal hört, Wissen schützt vor Torheit nicht. Auch wenn ich manchmal weiß, wie ich leben sollte, auch vom Staat oder auch vor Gott vordringlich. Wissen schützt vor Torheit nicht. Man kann auch alles wissen, was der Gesetzgeber verlangt. Man kann auch alles wissen, was Gott verlangt und sich trotzdem nicht entsprechend verhalten. Sprüche 14,8, da heißt es, die Weisheit lässt den Klugen merken, welchen Weg er gehen soll. Aber die Torheit der Narren betrübt sich selbst. Nochmal, Sprüche 14, Vers 8, die Weisheit lässt den Klugen merken, welchen Weg er gehen soll. Aber die Torheit der Narren betrübt sie selbst. Man kann also auch im Selbstbetrug leben. Und das ist besonders tragisch, wenn Kinder Gottes nicht das tun, was sie in Gottes Wort erkannt haben. Doch ich frage uns, wie tragisch ist es auch für die Ungläubigen, für den Großteil der Menschheit, wenn sie einmal erkennen, dass sie den verkehrten Weg gegangen sind. Oh, das wird eine Katastrophe sein. Scheint ich heute schon eine Katastrophe. Dann werden sie sagen, hätte ich doch nur damals gehört, als mal so ein Christ zu mir gekommen ist und was gesagt hat von der Bibel, wäre ich doch nur darauf eingegangen. Hätte ich doch nur geprüft, ob meine Überzeugungen die richtigen sind. Wäre ich doch nur nicht dieser einen Religion hinterhergelaufen, das ist vielleicht sogar noch ganz fanatisch, wie wir es vorhin gehört haben. Hätte ich doch nur nicht auf Menschenmeinungen gehört. Hätte ich doch nur mal geprüft, was die Wahrheit ist. Hätte ich auch mal in die Bibel reingeschaut oder den Christen geglaubt. Oder hätte ich mich doch nur nicht gegen diesen Gott aufgelehnt. Hätte ich doch nur nicht. Und dann später, wir wissen es aus der Bibel, der Mensch wird eines Tages von Gott gerichtet und dann kommt der zweite Tod. Und dann kommt der Feuersee und die ewige Qual und der Rauch, der aufsteigen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sehr, sehr tragisch. Man wird sich in der Hölle mal von Ewigkeit zu Ewigkeit ärgern, da bin ich fest davon überzeugt, weil man sich nicht durch das Blut Jesu mit Gott versöhnen ließ. Und in unserem heutigen Text, da stehen wir eigentlich direkt am Beginn dieser Tragik, dieser großen Tragik. Hätten wir doch nur nicht. Das, was der Mensch damals getan hat, das ist ja bis heute schlechthin die größte Katastrophe, die sich bis heute ausgeweitet hat. Der Fall des Menschen und damit auch der Fall der Schöpfung. Tod und Trennung von Gott waren die Folge. Das Elend und das Leid, das auch wir heute in so vielfacher Weise erleben. Und eben das kommende Gericht Gottes hat damit eingesetzt. In unserer letzten Predigt hatten wir uns mit dem Garten Eden beschäftigt. Und es war eine wunderbare Sache. Garten Eden, das Leben im Garten Eden, ein Leben wie im Paradies. Oder schlechthin ein Bild für das Paradies. Wie wunderbar hatte Gott alles geschaffen. Himmel und Erde, die Pflanzen und die Bäume, die Fische im Wasser, die Vögel des Himmels. Alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Die Tiere des Feldes und alles Vieh. Und den Menschen. Zuerst den Mann und dann aus dem Mann, wie sie nachher genannt wurde, die Männin, die Gehilfin des Mannes. Wunderbar, wie Gott alles gemacht hat und eingerichtet hat. Und Gott hat es sich in seiner Schöpfung, als er den Menschen erschaffen hat, ein direktes Gegenüber geschaffen. Ich will hier jemanden gegenüber haben, mit dem ich kommunizieren kann, mit dem ich Gemeinschaft haben kann. Das erleben wir auch hier im Abendmahl. Wir haben Gemeinschaft mit dem, der vor unserem Kreuz gestorben ist. Wir haben Gemeinschaft untereinander, weil der Herr Jesus und sein Geist uns verbindet. Und der Mensch und Gott, die hatten Kommunikation im Garten Eden. Alles war völlig normal, dass Gott da war bei Menschen und dass der Mensch zu Gott gehörte. Alles in völliger Harmonie. Und der Mensch, der durfte aus Gottes Barmherzigkeit und Liebe zu Menschen seine Schöpfung beanspruchen. Dafür hatte Gott die Schöpfung geschaffen. Die Pflanzen und Bäume in Anspruch nehmen, seine Nahrung daraus beziehen. Er durfte den Garten Eden bebauen und bewahren, durfte auch den Tieren sogar die Namen geben. Er sollte fruchtbar sein und sich mehren. Und zudem war der Mensch nackt und sie schämten sich nicht. Es gab auch nichts zu schämen. Warum nicht? Weil noch keine Sünde da war. Und wir müssen auch bedenken, dass der Mensch von Anfang an mit etwas bekleidet war. Es war keine Nacktheit, wie wir das heute verstehen, nein. Der Mensch war mit etwas bekleidet, was ihm später abhanden gekommen ist. Und wir sehen darin Gottes Herrlichkeit. Er war bekleidet mit Gottes Herrlichkeit. Wie herrlich muss das gewesen sein im Garten Eden. Und Gott hatte dem Menschen zunächst nur ein Gebot gegeben, das wissen wir. Er sollte nur ein dringliches Gebot befolgen. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Nur ein Gebot. Wir wissen es, was der Mensch nicht tun sollte. Von diesem einen Baum nicht essen. Du sollst nicht essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Vers 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allen Bäumen des Gartens, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon issest, musst du unbedingt sterben. Und liebe Geschwister, wir brauchen uns diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nicht als ein Fantasiegebilde darstellen. Das ist sicherlich ein ganz normaler Baum gewesen. Sicherlich ein schöner Baum, wo Früchte dran waren. Es wird ja immer vom Apfel geredet, aber das steht auch nicht in der Bibel. Es war einfach eine Frucht, die dran war. Wir wissen nicht genau, welche Frucht es war. Vielleicht waren es auch Granatäpfel, kann auch sein. Jedenfalls, der Mensch sollte seine Finger davon weglassen. Es war eben dieser Baum, dem Gott eine besondere Zuordnung gegeben hat. Ein Baum mit Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und den sollte der Mensch, von dem sollte der Mensch nicht Gebrauch machen. Frage, warum sollte der Mensch nicht von diesem Baum essen? Zunächst ganz einfache Antwort. Weil es Gott so angeordnet hat. Ganz einfach. Aber wir wissen, Gott gibt auch uns heute noch mancherlei Verordnungen. Wir haben mehr Gebote und Verordnungen von Gott wie der Mensch damals. Aber wir bekommen heute auch von Gott Verordnungen, die wir tun und halten sollen, so wie es Gott eben angeordnet hat. Und jetzt die nächste Frage. Hatte der Mensch anfänglich mit diesem einen Gebot Probleme? Wir lesen nichts davon in der Bibel. Der Mensch, der hatte kein Problem mit diesem Gebot. Das war selbstverständlich von Gott gegeben und auch ganz normal, dass man sich um diesen Baum nicht sonderlich gekümmert hat. Man hat einfach seine Finger weggelassen. Nein, der Mensch hatte keine Probleme mit diesem Gebot. Der Mensch hatte sich nicht viel um diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gekümmert. Zudem hatte Gott ja ausdrücklich gesagt, dass man nicht davon essen soll und welche Folgen daraus entstehen sollen, wenn man davon isst. Also kann es ja nur ein Vorteil sein, man lässt seine Finger davon weg. So wie die Mama sagt, Kind, lang nicht auf die Herdplatte. Ist nur ein Vorteil. Übrigens gab es ja auch sonst Nahrung in Hülle und Fülle. Es war ja kein Problem, es war kein Mangel da. Gott hat ja den Menschen ein paradiesisches Leben gegeben im Garten Eden. Und wir müssen wissen, dass der Mensch damals zu der Zeit noch keine Erkenntnis über das Gute und Böse hatte. Nein, wir haben es heute. Wir haben es seit dem Sündenfall. Aber der Mensch damals hatte das im Anfang noch nicht gehabt. Der Mensch befand sich in einem Zustand über die Unwissenheit des Guten und des Bösen. Und Ausleger bestätigen, dass der Mensch auch noch kein Gewissen hatte, so wie wir das heute haben. Es ging ja auch gar nicht. Warum sollte der Mensch vor dem Sündenfall ein schlechtes Gewissen haben? Das war gar nicht möglich, weil die Sünde noch nicht da war. Ging gar nicht. Oder ein Gewissen über das Gute, wenn er doch vom Bösen nichts kannte. Es war einfach alles normal, der Zustand, in den er hineingestellt war, es war einfach alles gut, das Gott gegeben hatte. Der Mensch wusste lediglich, dass er nicht von dem einen Baum essen sollte Und wenn er davon isst, dass dies schädliche Folgen haben wird, weil es Gott gesagt hatte. Vielfach wurde die Frage gestellt, warum hat Gott eigentlich diesen Baum in den Garten gestellt? War das nötig? Wollte da Gott den Menschen ärgern damit oder was? Wir können davon überzeugt sein, dass dieser Baum ein Stück weit ein Prüfstein dafür sein sollte, ob der Mensch auch bereit ist, das zu tun, was Gott sagt. Zum anderen konnte der Mensch auch hierin seine Liebe zu Gott beweisen. Ja, warum denn das? Weil er das einhalten konnte, was Gott geboten hatte. Können wir das heute auch so beweisen? Ja, auch wir können heute unsere Liebe zu Gott beweisen, wenn wir das tun, was er sagt. Nicht nur durch ein gutes Gefühl, sondern indem, dass wir das zur Ausführung bringen, was er sagt. Wie sagt der Herr Jesus in Johannes 14? Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also man kann lange sagen, ich liebe den Herrn. Herr, ich liebe dich. Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich. Doch, liebe Geschwister, wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, was er uns anweist, dann nützt es auch nicht, dreimal zu sagen oder zehnmal, ich liebe dich. Dann stimmt es einfach nicht, dass wir ihn lieben, wenn wir das nicht tun, was er sagt. Und wir können uns vorstellen, dass die Menschen viel Freude hatten im Garten Eden. Der Mann und die Männin, der Mann und seine Frau. Sie durften die Schöpfung kennenlernen, sie durften all die Tiere kennenlernen, die Namen geben den Tieren, oh, was gab es da alles zu entdecken. Und selbst wir haben ja heute noch viel Freude an den Tieren, wenn wir auch nicht im Garten Eden sind, aber wir sind auch in Gottes Schöpfung hineingestellt, wenn auch die Schöpfung gefallen ist, aber was wir da alles entdecken dürfen, wir werden ja ein Leben lang nicht damit fertig. Heute gibt es viele gefährliche Tiere. Auch ich habe Respekt vor manchen Tieren, vor allen Dingen für diese, von diesen Vierfüßern, die immer so bellen, die Hunde. Das kann manchmal ganz schön Herzklopfen verursachen, bei manchen vielleicht nicht, vielleicht sind es bei anderen andere Tiere. Aber wir haben heute nicht mehr die Harmonie wie im Garten Eden. Aber wir müssen sehen, dass damals im Garten Eden einfach alles in völliger Harmonie war. Ähnliche Zustände mit den Tieren, wie wir es erst wieder im tausendjährigen Reich vorfinden werden, wenn der Herr Jesus leibhaftig hier auf Erden ist und hier sein Reich aufrichten wird. Da heißt es dann in Jesaja 11, Vers 8, der Säugling wird spielen am Loch der Otter, unvorstellbar heute, und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle des Basilisken ausstrecken. Oder wie es in Jesaja 65 heißt, Wolf und Lamm werden einträchtig beieinander weiden. Kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Der Wolf oder das Lamm zerreißen. Aber im tausendjährigen Reich wird es so sein. Und so war es auch damals schon im Garten Eden. Wolf und Lamm werden einträchtig beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen. Können wir das uns vorstellen heute? Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange wird sich nicht mit Staub begnügen. Sie werden nicht Schaden noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Wie wunderbar muss auch das tausendjährige Königreich eines Tages sein. So ganz anders, als wie wir das heute auch mit den Tieren und der gefallenen Schöpfung erleben. Dieses Fressen und Gefressen werden, das wird einfach aufgehoben sein. Rivalitäten, Konkurrenzkämpfe und unter den Menschen Neid, Streit, Hass und Krieg, das wird zunächst alles weg sein. Wie weggeblasen, wenn der Herr kommt. Der Mensch und die Schöpfung wären wohl kaum in diesen verheerenden Zustand gekommen, wie wir das heute alles auch live erleben auf dieser Welt, wenn da nicht damals die Schlange gewesen wäre. Und da möchten wir zum zweiten Punkt darauf kommen, die Schlange. Erster Punkt war nur ein Gebot, als zweites die Schlange. Mit allen anderen Tieren gab es eigentlich zunächst kein Problem. Doch von der Schlange heißt es in unserem Text hier in Vers 1, dass sie listiger war als alle Tiere des Feldes. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Mit der Schlange war etwas anders als mit den anderen Tieren. Sie war listiger. und sie konnte sogar reden. Wir wissen es auch gar nicht so genau, wie die Schlange damals ausgesehen hat, die uns hier beschrieben wird. Das war aller Wahrscheinlichkeit gar nicht so eine Schlange, wie wir heute Schlangen sehen. Wahrscheinlich ging diese Schlange sogar aufrecht. Vielleicht hatte sie sogar Beine. Es gibt auch Nachweise, dass solche Reptilien da waren, die Beine hatten, so ähnlich wie Schlangen. Oder dass die Schlangen, wo wir heute sehen, anfänglich Beine hatte. Jedoch lesen wir nach dem Sündenfall, dass sie ihr Leben lang auf dem Erdboden kriechen sollte. Zunächst die Frage, wie war es möglich, dass die Schlange reden konnte? Können Tiere reden? Vielleicht habe ich in der letzten Predigt was falsch gesagt. Wir hatten nämlich neulich festgehalten, dass Tiere keine Personen sind. Und dass Tiere eben nicht wie Menschen sind. Hatte ich euch da etwas Verkehrtes gesagt? Nein, sicherlich nicht. Weil nur der Mensch von Gott als eine Person geschaffen worden ist. Der Mensch ist nur nach Gottes Bild geschaffen worden, nicht das Tier. Und der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Und eine Person wird offensichtlich in Denken, Fühlen und Wollen. Auch das haben wir uns angeschaut. Und das sehen wir eben nicht nur bei Gott und den Menschen, sondern auch bei Gottes Engeln und somit auch bei Satan. Auch Satan ist eine Person mit Denken, Fühlen und Wollen. Und von Satan lesen wir, dass er ein Cherubim war, ein glänzender Morgenstern. Wir wissen aus Jesaja 14, wo es heißt, wie bist du vom Himmel gefallen, du Morgenstern, wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstreckest. Und doch hast du dir in deinem Herzen vorgenommen, was denn? Ich will, in Jesaja 14, 13. Er hat sich im Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberge im äußersten Norden. Und dann in Jesaja 14, Vers 14, ich will die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Und dann muss Gott zu ihm sagen, ja, zum Totenreich fährst du hinab, in die tiefste Grube. Aber dieses Ich will, denken, fühlen, wollen, das war auch bei Satan zu finden, bei diesem glänzenden Morgenstern, bei diesem Cherubim. Ich will zum Himmel emporsteigen, ich will mich niederlassen auf dem Götterberg, ich will dem Allerhöchsten gleich sein. Fünfmal ich will hier in diesem Text. Frage, was waren die Ziele in diesem Ich will? Wir sehen hier zunächst einen totalen Egoismus. Ich will, ich will, ich will. Eine totale Auflehnung und Erhebung auch wider Gott. Und zudem war er noch in seinem Herzen sehr, sehr stolz in seiner Schönheit um seines Glanzes willen. Stolz kann auch durch Schönheit kommen. Bei Satan hat es so angefangen. Stolz um seiner Schönheit willen, um seines Glanzes willen. Wie schön muss Satan gewesen sein? Vielleicht auch gefährlich für uns, wenn man sich zu viel nach außen hin schmückt oder gestaltet. Vielleicht bei den Frauen manchmal eher eine Gefahr. Aber was sagt uns Gottes Wort? Petrus sagt, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, sondern der innerliche. Frauen sind da eher in Gefahr, aber natürlich müssen sich auch Männer aufpassen, dass sie nicht stolz werden. Jedenfalls Satan hat sich erhoben in seinem Stolz und in seinem Glanz. Ich will sein wie Gott, ich will mich erheben. Und darum hat ihn Gott auf die Erde geschleudert. Das lesen wir auch in Hesekiel 28. Ich denke, wir haben die Stellen schon öfters betrachtet. Satan ist heute ein gefallener Cherubim, ein gefallener Engel. Heute der Widersacher. Er ist hier auf der Erde wirksam. Und mit ihm ist ein Heer von Dämonen gefallen. Wir hatten uns bereits damit beschäftigt, ob der Fall Satans eventuell nach dem ersten Vers der Bibel gewesen sein könnte. Es ist sehr gut möglich. Wir können uns aber nicht ganz genau sagen, das und auch nicht uns fest fixieren. Jedenfalls sehen wir, dass nach der Schöpfung der Widersacher oder der Versucher hier auf der Erde wirksam war, auch im Garten Eden. Und zwar tritt er an den Menschen in einem sprechenden Tier heran. Ich denke, wenn wir das Neue Testament kennen oder auch das Alte Testament, dann wissen wir, dass Satan und seine Dämonen tatsächlich auch Besitz ergreifen können von Tierkörpern und auch von Menschen. Wenn wir daran denken, als der Herr Jesus in dem Land der Gadarener war, wenn wir daran denken, dass da ein Mann war, der nicht zu bändigen war, der in den Gräbern umhergegangen ist, in Markus 5 lesen wir davon. Und Jesus sprach zu diesem Mann: Wie heißest du? Und er antwortete und sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Aha, wer spricht denn da? Ist das der Mann gewesen? Nein, das waren die Dämonen, denn wir sind viele. Hier hatten die Dämonen gesprochen. Der Mann, der war besessen. Und der Herr erlaubte diesen Dämonen, aus diesem Mann herauszufahren. Er hat ihnen erlaubt, in 2000 Schweine hineinzufahren. Und die sind anschließend den Abhang hinuntergestürzt ins Meer. Wahnsinn. Warum sollte Satan schon nicht beginnen, im Garten Eden den Körper eines Tieres beansprucht haben? Das war auch damals schon möglich. Doch der Name der Schlange oder des alten Drachens bleibt ihm bis heute. Er ist bis heute die Schlange oder der alte Drachen. In der Offenbarung lesen wir auch wiederum von ihm, bis er endgültig in den Feuer- und Schwefelsee geworfen wird. Frage, wie wird der Teufel in Gottes Wort noch genannt? Was müssen wir über ihn wissen? Was ist er? Wir können viel aufzählen. Er ist der Vater der Lüge. Er ist der Menschenmörder von Anfang an, das sagt der Herr Jesus. Auch der Fürst dieser Welt, der Weltbeherrscher. Der Fürst auch, der in der Luft herrscht, nach dem Epheserbrief, der Böse, der Widersacher, der Versucher, derjenige, der umhergeht, um uns einzuschüchtern, wie ein brüllender Löwe, sagt Petrus. Und auch Martin Luther durfte es in der Reformation erleben. Viel Macht und viel List sein grausame Rüstung ist, in diesem Liedvers. Eine feste Burg ist unser Gott. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, ja klar, weil hier der Teufel diesen Körper ergriffen hat. Und jetzt die Versuchung des Menschen. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Erstens nur ein Gebot, zweitens die Schlange, drittens die Versuchung. Der Teufel kam auf listige und verführerische Weise an den Menschen heran. Er kam ja nicht zu dem Menschen und hat gesagt: Ha, ich bin der Teufel. Nein, das kommt auch heute nicht zu dir und zu mir. Vielleicht, wenn er mal als brüllender Löwe irgendwie auftaucht, aber dann auch nicht offensichtlich als Teufel. Nein, der wäre dumm, wenn er das machen würde. Würde man sofort sagen: Weg, ich renne zum Herrn Jesus. Nein, der Teufel, der hatte sich in der Form einer Schlange, so schleichend, kann man sich vorstellen, herangeschlichen, wenn vielleicht einer nicht kriechend, vielleicht auf den Beinen. Und er hatte so sich an den Menschen herangewagt und so mal gefragt, die Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht essen von jedem Baum im Garten? Hat euch Gott ein Verbot gegeben? An dieser Stelle sollten wir uns vielleicht auch merken, der Teufel, der taucht sehr gerne mit einem Fragezeichen auf. Das passt eigentlich auch zur Form der Schlange. Aber der Teufel, der macht es sehr, sehr gerne. Ein Fragezeichen, ein Hinterfragen von Gottes Wort vor allem. Und mit diesen Fragen, da streut er Zweifel aus. Er streut auch Zweifel in dein und in mein Herz. Er geht gegen unseren Glauben an. Er geht gegen deinen Gehorsam an. Er streut Zweifel aus. Hat Gott wirklich gesagt? Der Glaube nimmt Gottes Wort bedingungslos. Das müssen wir festhalten. Wenn wir einen festen Glauben haben, dann stützen wir uns bedingungslos auf Gottes Wort und gehorchen Gottes Wort. Der Zweifel dagegen, der hinterfragt alles. Ah, ist das wohl so? Könnte das so gewesen sein? Hat es Gott wirklich gesagt? Man zweifelt an Gottes Wort und an seinen Verheißungen. Ja, Gott hat zwar gesagt, aber. Wird er das tun? Ja, vielleicht hat er es früher getan, aber heute nicht mehr. Vielleicht tut er es bei anderen, aber bei uns oder bei mir nicht. Doch was sagt uns Gottes Wort? Was sagt uns Gottes Wort zu dir und zu mir? Wer aber zweifelt, der braucht nicht denken, dass etwas empfängt von Gott. Jakobus sagt: Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Jakobus 1, Vers 6. Denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Aha. Und was bewirkt Satan? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht essen von jedem Baum im Garten? Er streut Zweifel aus. Und hierbei müssen wir noch sehen, dass der Teufel zusätzlich so listig ist, dass er nicht an den Mann herantritt, sondern an das schwächere Gefäß, an die Frau. An die Person, welche Gott dem Mann als Gehilfin zur Seite gestellt hat. Und liebe Geschwister, es ist bis heute bewiesen, dass Frauen für das Religiöse und Spirituelle viel leichter empfänglich sind oder auch verführbar sind als Männer. Eigentlich ist das ein Nachteil. Doch auf der anderen Seite ist es auch ein offensichtlicher Vorteil, weil man auch sieht, dass prozentual mehr Frauen zum Glauben an den Herrn Jesus kommen als Männer. Männer sind eher verschlossen. Frauen, die gehen vielleicht eher mal in die Irre, aber prozentual glauben mehr Frauen an den Herrn als Männer oder kommen schneller zum Glauben. Frage: Wie hatte der Teufel in seiner List die Frau versucht und verführt? Zuerst stellte er Gottes Wort in Frage und dann gibt die Frau Antwort und sagt zum Teufel, sprach, wir essen von der Frucht der Bäume im Garten. Aber von der Frucht des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbet. Es kann sogar sein, dass es die Frau überzogen hat, weil von Anrühren lesen wir nichts in der Bibel. Heißt nur, dass sie nicht davon essen sollen. Vielleicht haben sie extra die Finger noch zusätzlich weggelassen. Und jetzt geht aber der Teufel einen Schritt weiter. Er fängt an, Gott schlecht zu machen und schürt bei den Menschen ein Misstrauen in Bezug auf die Liebe Gottes zu den Menschen. 1. Mose 3, Vers 4. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet sicherlich nicht sterben. Vers 5, sondern Gott weiß, welchen Tages ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Mit anderen Worten sagt der Teufel, Gott liebt euch doch gar nicht richtig. Sonst würde er euch doch von der Frucht des Baumes essen lassen. Bedenkt doch mal. Gott möchte doch euch nur etwas vorenthalten. Vielleicht sogar das Beste. Warum wollt ihr Gott vertrauen, wenn er euch nicht liebt und euch vielleicht sogar noch das Beste vorenthalten will? Merken wir uns, der Teufel ist ein Miesmacher Gottes von Anfang an. Wenn wir Gottes Gebote halten wollen, dann stellt er es in Frage und zeigt uns noch zusätzliche scheinbare Nachteile auf. Vielleicht denkst du manchmal auch, wenn du draußen bist, in der Gesellschaft oder im Beruf oder in der Familie, wenn ich das tun soll, was Gott sagt, habe ich wieder einen Nachteil und ich bin ja nur noch fast Außenseiter und so. Und der Teufel, der macht es uns richtig mies, dem Herrn zu vertrauen und mit ihm zu leben. Er zeigt uns noch zusätzlich die scheinbaren Nachteile auf. Vielleicht werden wir auch von den Gedanken aufgehalten, wenn ich Christ sein soll, dann darf ich dies und darf ich jenes nicht mehr machen und habe nur noch Verbote und so weiter. Man ist quasi nur noch so als Trauerkloster hingestellt. Aber ist das Gottes Absicht mit dir und mit mir? Ganz bestimmt nicht. Viele Menschen denken so, wenn ich Christ werde, dann habe ich nur noch Verbote. Dann bin ich nur noch eingegrenzt. Ist kein schönes Leben mehr. Vielleicht bekehren sich auch deswegen so wenige. Dabei wissen sie gar nicht, dass ein Leben ohne Gott nie wirklich glücklich macht. Und dass man beim Befolgen von Gottes Wort wirklich glücklich wird. Und ich hoffe und wünsche, dass es jeder schon erleben durfte hier im Raum. Dass wenn man Gottes Wort befolgt, dass man direkt eine Glückseligkeit erleben darf. Das ist gewaltig. Und darin liegt unendlich viel Freude, wenn man weiß, ich habe ein reines Gewissen vor Gott, ich habe ein reines Gewissen vor Menschen, ich tue das, was Gott sagt. Und es macht uns Freude, das gibt Inhalt und es gibt Sinnerfüllung für unser Leben. Man möchte es nie wieder mit Sünde und ungöttlichem Leben eintauschen, wenn man mal erfahren hat, was das so eine Gottseligkeit mit sich bringt, was so eine Freude. Ich wünsche es uns allen, dass wir das noch mehr erfahren. Und was hatte der Mensch im Garten Eden damals für eine Gottseligkeit, für eine Glücklichkeit, für eine Freude? Es war wirklich wunderbar im Garten Eden. Bis der Versucher kam, der Menschenmörder von Anfang an, der Zerstörer. Und nun, nach diesen Worten des Satans, der Schlange, wurde natürlich der Baum für die Frau immer begehrenswerter. Ah, könnte vielleicht nicht doch was dran sein, was die Schlange hier gesagt hat. Der Teufel hatte Zweifel an Gottes Wort ausgestreut, er hatte das Vertrauen und die Liebe Gottes in Frage gestellt und den Baum immer interessanter dargestellt. Ja, und weißt du, wenn du davon isst, liebe Frau, dann wirst du sicherlich nicht sterben. Das hat Gott nur so gesagt, um euch zu blöffen. Was war eine Lüge. Der Mensch musste eines Tages sterben. Der Tod kam mit der Sünde, wir wissen es. Auch wir müssen wegen dem Sündenfall eines Tages sterben, wenn der Herr nicht vorher kommt. Seit dem Sündenfall ist der Tod in die Welt gekommen. Bis in unsere heutigen Tage sind wir mit dem Tod direkt konfrontiert. Allerdings, wenn den Herrn Jesus glaubt, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist das Wunderbare. Aber der Teufel sagt doch zusätzlich, sondern Gott weiß, welchen Tages ihr davon essen werdet. Ja, ihr werdet nicht sterben, sondern eure Augen werden aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott. Höchstes Ziel. Und eben auch wissen, was gut und böse ist. Sein wie Gott. Welch eine Anmaßung. Auch das erklärte Ziel vom Teufel. Aber das will letztendlich der Mensch heute in seinem gefallenen Zustand sein wie Gott. Das ist durch den Sündenfall gekommen. Aber er ist nie wie Gott geworden, das wissen wir. Im Gegenteil, was hat der Mensch seit dem Sündenfall für einen Niedergang erlebt? Wie viele Nachteile? Ist traurig. Gott lässt den Menschen zwar vieles tun, er lässt ihn auch vieles erfinden und erforschen, aber der Mensch wird nie sein wie Gott, nie. Doch jetzt bewegen sich die Gedanken bei der Frau immer mehr. Was wohl wäre, wenn das stimmt, was die Schlange gesagt hat? Schon sehr verführerisch. Was ist, wenn Gott uns wirklich das Schönste tatsächlich vorenthalten will hier? Ist zwar schon alles ganz toll hier im Garten Eden, aber ja, man möchte eigentlich schon ein bisschen mehr erleben. Was wäre, wenn wir sein könnten wie Gott? Das wäre ja ganz toll. Und die Frau bekam immer mehr Lust zu dem Baum. Und aus den Gedanken kam die Begierde hervor. Und aus der Begierde kam dann die Tat. Prinzipiell ist es heute noch dasselbe wie damals im Garten Eden. Zuerst kommen die Überlegungen im Herzen. Wenn man so sich in Gedankenfelder hineinbegibt oder sich mit manchen Themen beschäftigt, die Gott nicht so gefallen. Aber wir müssen uns grundlegend im Herzen Gedanken machen, will ich das tun, was Gott sagt oder nicht? Liebe ich Gott mehr oder liebe ich die Dinge, die Gott nicht gefallen? Mir ist es wieder ganz neu bewusst geworden in dem Vortrag am Freitag in Lukas 14, als ich darüber sprechen durfte. Der Herr Jesus, der sagt ganz klar, stellt auch uns vor ganz klare Voraussetzungen in der Nachfolge. Er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, ich zwinge keinen dazu, aber wenn du mir nachfolgen willst, dann stelle ich die Bedingungen. Und dann sollst du allem entsagen, was du hast, sollst dich von nichts anderem binden lassen, sollst dich mit meinen Geboten und meinen Prioritäten einlassen. So kann auch keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Oder wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein, sagt der Jesus. Das hat mit Selbstverleugnung zu tun. Ihn an die erste Stelle setzen. Seine Arbeit, seine Gemeinde an die erste Stelle setzen. Das Salz ist gut. Wenn aber auch das Salz fade wird, sagt der Herr, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Kreuzesnahme heißt Selbstverleugnung. Allem entsagen heißt, sich von nichts binden zu lassen. Es muss eine innere Entschiedenheit bei jedem von uns vorhanden sein, ob wir dem Herrn nachfolgen wollen oder nicht. Ob wir seine Sache zur höchsten Sache in unserem Leben machen oder nicht. Oder ob wir sagen, ja. Ja, Jesus schon. Aber zuerst meine Sachen. Und ja, zuerst mein Umfeld, meine Familie, meine Bekannten, mein Beruf. Und Gemeinde? ja, erst wenn ich fertig bin mit meinen Arbeiten und wenn ich alles so bei mir so zurechtgerückt habe, dann Gemeinde. Ja, vielleicht ist nur was dazwischen, aber dann erst Gemeinde. Liebe Geschwister, so gilt Nachfolge nicht. Entweder leben wir ganz mit Jesus und ganz mit seinem Wort oder gar nicht. Aber so ein Zwischending gefällt dem Herrn Jesus nicht. Ach, dass du doch lau oder warm wärst, wenigstens ein von beiden. Wenn er nur Lauheit bei uns findet, dann wird er uns ausspeien aus seinem Munde. Es muss eine innere Entschiedenheit vorhanden sein, ob wir dem Herrn nachfolgen wollen oder nicht. Oder sind wir solche Leute, die Gottes Liebe bezweifeln, die auch darauf eingehen, wie die Frau damals, als die Schlange sie herangetreten ist? Stellen wir das in Zweifel, was er sagt? Ist Gott für dich auch ein Miesmacher? Einer, der mir das Leben vermiesen will, der mir keine Freuden mehr gönnt? Liebe Geschwister, denken wir ja nie so. Gott gönnt dir sehr, sehr viel Freude. Und er gönnt dir auch alles, was du zum Leben brauchst. Und Gott ist gut. Gott ist die Liebe in Person. Wie kann ich das so fest bezeugen hier vorne? Wenn er nicht die Liebe in Person wäre, hätte er dann nicht schon längst seine Liebe zu dir und zu mir erwiesen, als wir noch seine Feinde waren? Gibt es etwa eine größere Liebe, als die wir vorhin wieder im Abendmahl vor Augen gehalten haben, welche der Herr Jesus für dich und für mich am Kreuz bewiesen hat? Er lässt sein Leben, damit du und ich leben können. Er vergießt sein Blut, damit wir dadurch erlöst sein dürfen. Er nimmt die Strafe, die wir verdient hätten, noch auf sich, lässt sich die Nägel unter Qualen eintreiben und sich ans Holz heften. Gibt es noch einen größeren Liebesbeweis? Und wenn du daran denkst, dass er das gerade auch ganz speziell für dich getan hat und nur für dich getan hat, wie kann man da noch an seiner Liebe zweifeln? Gibt es da noch irgendwelche Gründe? Es gibt keinen größeren Liebesbeweis. Ja, nur wenn man auf den Teufel hört oder in der Sünde verharren will, dann meint man vielleicht, Gott liebt einen nicht. Aber ansonsten kann es keinen Zweifel darin geben. Nun, bei der Frau war der Zweifel ausgestreut. Die Begierde nach scheinbarem Mehr war vorhanden. Die Fleischeslust war jetzt auf einmal da. Und der Baum wurde für sie sehr, sehr attraktiv. Und sie befasste sich mit dem Baum. Und sie sah diesen Baum immer genauer an. Wir wissen nicht, wie oft sie Runden drumherum gedreht hat oder jeden Tag mal so richtig in Beobachtung genommen hatte. Es war sicherlich nicht von einer Stunde auf die andere. Das musste ja innerlich reifen bei ihr. Ja, es heißt in Vers 6, sie sah, dass von dem Baume gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen ist. Das hatte sie früher gar nicht so bemerkt an diesem Baum. Was für ein toller Baum das ist. Doch jetzt drum die Schlange das gesagt hat, ja, das stimmt, toll. Was doch auch da so ein interessanter und begehrenswerter Baum ist. Ich frage uns auch an der Stelle, was wird sein, wenn man sich zu lange mit einer Sache befasst, welche die Sünde zur Folge hat. Am Schluss, da wird man kaum noch widerstehen können. Es lässt einem keine Ruhe mehr, bis man diese Sache zur Ausführung gebracht hat. Ich möchte nur mal heute an die Werbung ansprechen, die wir hier so in unserer Gesellschaft wahrnehmen, gerade auch in einer Großstadt wie München. Es ist enorm, was da alles Plakate und Werbung rumhängt. Und dann noch zusätzlich die Bildschirme und die Medien. Jetzt sollen ja die Bildschirme auch immer mehr in die Öffentlichkeit kommen. Ist auch jetzt schon wieder was beschlossen worden. Und was einem da alles so eingeflüstert wird in den Werbeslogan, was man doch alles braucht oder nicht braucht, was man alles in Anspruch nehmen und kaufen soll, nur mal von den materiellen Gütern her gesehen, Wahnsinn. Über Fleischeslust und über Augenlust, da wird der Mensch sehr, sehr stark beeinflusst. Auch über die Medien, über das, was man aufnimmt, Radio, Fernsehen, Internet. Es muss quasi irgendwo von der Werbung in dein Gedankengut hinein transformiert werden. Und das versteht die Psychologie sehr gut. Beziehungsweise es muss in dein Herz hinein transportiert werden. Und erst wenn du da mal ein bisschen Fuß gefasst hast und du nicht sofort einen Stopp machst, wenn du siehst, das gefällt Gott nicht, dann gerät man schon auf den Holzweg. Ob das auf geistigem Gebiet ist, ich sage nicht geistlich, sondern geistig,
Oder ob das auf materiellem Gebiet ist, oder ob das auf körperlichem Gebiet ist, Unmoral und sexuelles Gebiet. Wenn wir uns da mit manchen Dingen einlassen, dann ist die Sünde vorprogrammiert. Und jetzt sehen wir gerade in diesem Beispiel der ersten Sünde gut genug. Das sollte uns eine Warnung sein. Konnte die Frau noch widerstehen? Nein, wir wissen es aus Vers 6b. Da nahm sie von dessen Frucht. Jetzt war es soweit, jetzt hatte sie sich überwunden und sie wusste, Gott will es nicht, aber sie hat es getan. Es war so ein Begehren, so ein Verlangen da. Und was tat sie noch? Sie war ja die Gehilfin ihres Mannes. Mann, isst du auch davon? Ja, da war sie wenigstens nicht allein beim Sündigen. Und der Mann nahm davon und aß. Er hat es gebraucht von seiner Gehilfin. Die Gehilfin hatte in diesem Fall ihren Mann zur Sünde geholfen. Jetzt sollte sich aber doch herausstellen, ob die Klugheit und dieser Vorteil eintreten würde. Sicherlich war die Frau sehr gespannt darauf. Was wird jetzt eintreten? Doch wir wissen es, das Gegenteil trat ein. Durch den Ungehorsam hatte sie sich gegen Gott entschieden. Und Gott konnte es ja nicht segnen, nein. Durch den Ungehorsam hatte sie gezeigt, dass sie andere Dinge mehr liebt als Gott. Durch den Ungehorsam kam jetzt die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und plötzlich war es dem Menschen gewahr, es war ihm bewusst, dass er etwas verloren hat. Er schaut sich an und wie, was? Ist gar nichts mehr wie vorher. Was ist denn verloren gegangen? Ja, die Kleidung. Wir sind ja nackt. Warum auf einmal nackt? Natürlich durch die Sünde. Durch die Sünde haben sie die Herrlichkeit Gottes verloren. Es war nichts mehr wie vorher. Es war nicht mehr die Beziehung zu Gott wie vorher. Sie war getrennt. Sie haben Angst bekommen, sie haben sich geschämt, sie haben sich versteckt. Ein schlechtes Gewissen, auf einmal war das Gewissen da. Erkenntnis des Guten und des Bösen, ja, das haben sie bekommen. Aber plötzlich waren mit diesem Gewissen, mit dieser Kenntnis Schuldgefühle da, die haben sie vorher nicht gekannt, das war nicht da. Es war plötzlich Selbstanklage da, hoffentlich tut uns Gott nichts, was würde er ausrichten? Sie haben sich versteckt, haben sich Feigenblätter umgebunden, ihr Bestmögliches versucht. So etwas hatten sie vorher nicht gekannt. Und jetzt mordeten sie den Betrug des Teufels, welcher ein Menschenmörder ist von Anfang an. Sie waren auf ihn hereingefallen, auf die Schlange. Doch jetzt war es zu spät. Und jetzt kommen wir wieder auf den Anfang der Predigt zurück. Wenn sie es doch nur vorher gewusst hätten, dann hätten sie sicherlich das Rad nochmal versucht zurückzudrehen. Aber es war nicht mehr möglich. Sie haben diese Tat begangen. Und wir müssen sehen, jede Sünde hat Folgen. Das müssen wir auf unser persönliches Leben sehen. Der Teufel möchte dir und mir immer einflüssen, ja, das macht nichts. Das ist nicht so schlimm, wenn du das und jenes mal tust. Wir müssen sehen, jede Sünde hat Folgen. Die eine weniger, die andere mehr. Aber aus Sünden fließt kein Segen. Merken wir uns an dieser Stelle, jede Sünde macht uns nackt vor Gott. Auch wenn du Kleider anhast, trotzdem nackt vor Gott. Jede Sünde bewirkt Trennung. Jede Sünde macht uns schuldig. Jede Sünde hat Folgen, wenn uns auch der Teufel etwas anderes einreden will. Glaube es nicht, sondern nimm Gott ernst und halte dich nahe zu seinen Geboten. Wir hatten uns drei Punkte angeschaut. Erstens nur ein Gebot, zweitens die Schlange, drittens die Versuchung. Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16 und 17. Dort sagt uns Johannes nochmals ganz genau, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und das hochwertige Leben, kommt nicht vom Vater her, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen. Lass uns beten.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du, Herr, den Menschen geschaffen hast in wunderbarer und wundersamer Weise. Wir danken dir, dass du, Herr, jedem Einzelnen von uns das Leben gegeben hast. Und du hast uns das Leben gegeben, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Danke, Herr, dass du jedem, der an dich glaubt, das ewige Leben gegeben hast. Wunderbar, herrlich und groß. Und wir preisen dich, Herr, dass du uns zur Gemeinschaft mit dir berufen hast und dass wir heute schon zu deiner Herrlichkeit dienen dürfen. Aber wir möchten auch um Vergebung bitten, wo wir sehen, dass wir so schnell versagen. Vielleicht manches Mal, wenn wir es gar nicht wollen, aber manches Mal vielleicht auch ganz bewusst. Vergib uns, Herr, und führ uns heraus aus mancherlei Sündenbindungen. Du weißt, Herr, wer mit welchen Dingen zu kämpfen hat, auch hier in unserer Mitte. Und wir möchten dafür beten, Herr, dass wir wirklich uns ganz zu dir halten. Und dass wir uns von dir, Herr, herauslösen lassen aus der Sünde. Und dass wir auch unseren eigenen Willen dran setzen und von dir die Hilfe erwarten dürfen. Ich möchte dir danken, dass du jedem von uns helfen möchtest, ein gottseliges Leben zu leben und wirklich in Freude und Erwartung zu stehen, wenn du herkommst. Da möchten wir bereit sein und wir danken dir, dass du ein gnädiger und barmherziger Herr bist und dass du auch uns an die Hand nimmst und vorausgehst, auch in der kommenden Woche, auch in diesem Tag. Wir danken dir, dass du da bist und dass du jeden von uns liebst. Wir preisen dich im Namen Jesu. Amen.